Ich würde sagen, es gibt nicht das eine erfolgreiche Produkt, sondern es geht wirklich darum, bei jeder Kommune, bei jedem Kunden hinzuschauen, was ist für sie die perfekte Lösung.
Das ist Jana Mecken.
Es gibt in jeder Kommune schon bestehende Strukturen, die genutzt werden sollen und aufbereitet werden sollen und zugänglich gemacht werden.
Sie ist Data and AI Strategy Consultant bei Nortal und beschäftigt sich mit KI in der öffentlichen Verwaltung.
KI kapiert, der Podcast der KI Campus Community.
Herzlich willkommen zur 19. Folge von KI kapiert. Heute spreche ich mit Jana Mecken von Nortal über das Thema KI in der öffentlichen Verwaltung. 2021 gab es bereits eine Folge zu KI in der öffentlichen Verwaltung. Jetzt, 3 Jahre später, wollen wir mal schauen, was sich zwischenzeitlich getan hat und was jetzt für KI-Szenarien in der Verwaltung am Start sind. Herzlich willkommen, Jana.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, freut mich sehr, dass du dabei bist und uns ein bisschen berichtest, was ihr bei Nortal so tut im Bereich KI. Ich weiß, du bist Data and AI Strategy Consultant bei Nortal und machst das mit einem sozialwissenschaftlichen Background. Was ist denn deine Aufgabe, was bedeutet das?
Ja, also ich komme ursprünglich aus der Forschung, wie du schon sagst. Ich habe im Bereich Soziologie, Social Epidemiology promoviert und habe mir angeschaut, wie der Arbeitsmarktaustritt in Deutschland sich auf die Gesundheit auswirkt und habe da sehr viel mit unterschiedlichen Daten gearbeitet, vor allem mit Umfragedaten, aber auch mit Daten der deutschen Rentenversicherung und habe vor allem auf Konferenzen festgestellt, im Vergleich zu internationalen Kollegen, gerade aus Skandinavien, dass Deutschland doch relativ schlecht dasteht, was Daten angeht. Ich war immer sehr neidisch auch auf die skandinavischen Kollegen, was für tolle Daten haben und was sie alles Tolles damit forschen können. Aber vor allen Dingen bilden diese Daten ja auch die Grundlage für Entscheidungen in der Politik und ja bieten andere Optionen für die Evolution von Projekten und innovative Forschung. Ich hatte das Gefühl, dass in Deutschland das Erwachen, wie sehr wir Daten eigentlich benötigen, erst mit der Pandemie kam, als wir festgestellt haben, oh, uns fehlt es an Daten, um gerade Entscheidungen zu treffen, und wir festgestellt haben, dass Gesundheitsdaten noch per Fax hin und her geschickt werden müssen. Und ja, hier kommt für mich die Verwaltung ins Spiel.
Du hast also Skandinavien angeschaut, und es ist ja ein bisschen schade, dass wir direkt wieder so einsteigen müssen mit so einem gewissen Deutschland-Bashing, aber wie ich dich verstehe, ist das ja auch eher ein positiver Blick. Wir können da was lernen, wenn wir auch über unseren Tellerrand rausschauen. Und du bist also dann auch viel wirklich vor Ort gewesen, bist da hingereist und hast geschaut, mit den Leuten gesprochen, wie gehen die ran an das Thema?
Ja, es hat sich gezeigt, dass vor allen Dingen in Skandinavien die Daten, mit denen dort gearbeitet werden unter anderem in der Verwaltung erhoben und gesammelt. Und diese werden vor allem auch für Forschungszwecke und für politische Entscheidungen gezielt bereitgestellt, was in Deutschland aktuell noch gar nicht möglich ist aufgrund unserer föderalen Strukturen und der fehlenden Infrastruktur, um Daten nutzen zu können, wie es dort der Fall ist.
Okay, alles klar. Also schon wieder ein Punkt, wo wir viel lernen können, auch die Bereitstellung der Daten. Aber wir gehen jetzt nochmal zurück, denn du bist ja jetzt bei Nortal. Du hast sozusagen mit diesem Background angefangen, in diesem Unternehmen zu arbeiten. Was macht denn Nortal eigentlich? Was ist das für ein Unternehmen?
Nortal ist eine Beratung, die vor allem für Digitalisierungsprojekte viel im öffentlichen Bereich zuständig ist. Wir kommen ursprünglich aus Estland, da ist unser Hauptsitz, und Nortal war daran beteiligt, halb Estland mit zu digitalisieren. Die Esten sind sehr weit fortgeschritten, was Digitalisierung angeht. Daten sind dort ja super vernetzt und viel nutzbar. Und ich glaube, dass Deutschland viel von dem estnischen Beispiel lernen kann und viele Sachen auch hier umsetzbar sind. Natürlich ist Deutschland hat eine ganz andere Bevölkerungsstruktur, ist deutlich größer als Estland. Deshalb finde ich auch gerade die Vergleiche nach Skandinavien nicht immer fair. Das gilt es auf jeden Fall zu berücksichtigen. Aber trotzdem kann Deutschland, glaube ich, viel aus diesen Ländern lernen und es kann hier viel umgesetzt werden noch.
Naja, nee, das ist schon eine andere Struktur, aber es zeigt sich ja dann eben, dass vielleicht dieses kleine, überschaubare, vielleicht auch eine andere Demografie dann doch auch so ein Land schlagkräftig machen kann. Ja. Ja, okay. Jetzt ist es ja immer noch ein bisschen exotisch, dass du als Sozialwissenschaftlerin plötzlich im Bereich KI arbeitest. Das ist ja nicht unbedingt, dass man da eine technische Expertise mitbringt. Wie kam das dazu, dass du Ich weiß, du hast dich mit Verwaltung, mit Estland beschäftigt, aber wie kam nun dieser Fokus auf künstliche Intelligenz?
Ich glaube, dass vor allem die Soziologen in diesem Bereich häufig unterschätzt werden, da die Soziologie schon ein sehr datengetriebenes Forschungsfeld ist, aber eher aus dem Bereich der Sozialstatistik heraus. Gerade die Diskussion über Data Science in den letzten Jahren. Data Science ist ein Zusammenspiel aus sehr vielen unterschiedlichen Disziplinen und wird häufig mehr als mehr technisch gesehen, aber Statistik und Inferenzstatistik ist auch ein großer Teil dieses Bereichs Data Science. Ich habe immer sehr datengetrieben und statistisch gearbeitet in meiner Forschung. Und ich glaube, gerade als Soziologe hat man auf den aktuellen Blick, auf die aktuelle Diskussion im Hinblick auf faire KI nochmal einen ganz anderen Hintergrund, wenn man sich mit sozialen Ungleichheiten vorher auseinandergesetzt hat. Und man ist es gewohnt, Analysen basierend auf Geschlecht, ethnischer Herkunft oder Alter zu differenzieren, was einen ganz neuen Blickwinkel in die KI-Welt reinbringt, der vor allem aktuell sehr wichtig ist, da viele Leute, die eher diesen technischen Hintergrund haben, diesen eher ja, vermissen und dieser fehlt. Und deshalb finde ich es gut, dass KI diverser wird, weil es auch so für mehr Leute zugänglich ist und für mehr Leute nutzbar gemacht wird und auch fairer.
Das klingt gut und das ist ja auch nicht ganz freiwillig, weil die Techniker suchen ja praktisch händeringend nach Menschen, die ihnen da auch Auskunft geben können, wie sie ihre Systeme letztendlich auch rechtskonform machen können. Denn die Anforderungen kommen ja nicht nur daher, dass die Soziologen das jetzt auch mal interessant finden, sondern es gibt ja gesellschaftliche Anforderungen. Aber das ist für mich von daher total plausibel, wie du das darstellst. Jetzt können wir aber ja ruhig mal ein bisschen tiefer gehen. Ich zitiere mal eine Studie, die McKinsey jetzt kürzlich rausgebracht hat. Und zwar sagen die, einerseits gab es noch nie so viel Personal in den öffentlichen Verwaltungen. Andererseits fehlen aber rund 550.000 Fachkräfte aktuell in Deutschland. Und jetzt liegt es natürlich nahe zu sagen, wenn wir künstliche Intelligenz geschickt einsetzen, dann können wir das senken. Und da gehen sie von der Zahl aus von 165.000. Also das heißt, mit KI dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Wie ist das? Kannst du vielleicht mal Beispiele zeigen, wo das schon funktioniert hat? Vielleicht auch eben wieder aus eurer Perspektive, meinetwegen auch mit Blick auf Estland, aber auch eben, was ist da in Deutschland im Gange?
Ich glaube, dass es aktuell mit Blick auf Deutschland vor allem noch Zukunftsmusik ist, da wir da noch in den Kinderschuhen sind und aktuell noch dabei bereit sind, die Daten zu erschließen und für die KI nutzbar zu machen. Aber es gibt schon mögliche Szenarien für den Einsatz von KI, die auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken können. Zum einen ist das zum Beispiel die Automatisierung von Routineaufgaben. Hier können zum Beispiel Chatbots oder auch Voicebots für die Beantwortung von Anfragen genutzt werden. Oder auch die automatische Prüfung von Anträgen, die kann die Bearbeitung beschleunigen und somit können ja mehrere Anträge in kurzer Zeit bearbeitet werden. Die Prüfung kann vereinfacht werden, zum Beispiel durch intelligente Formulare, die teilweise schon genutzt werden, dass ich zum Beispiel auch als Person, wenn ich sie auffülle, jetzt als Beispiel mal nicht meine Sozialversicherungsnummer noch eintragen muss und Daten, die schon vorhanden sind, in dem Formular bereits hinterlegt sind, nachdem ich mich als Person identifiziert habe natürlich. Und es müssen nur noch fehlende Informationen ergänzt werden oder Hilfestellungen beim Ausfüllen können bereitgestellt werden. Dies beschleunigt zum einen das Ausfüllen von Anträgen, was ja auch immer mehr Zeit in Anspruch nimmt, aber auch die Bearbeitung von Anträgen. Und diese können ja schneller bearbeitet werden und auch Bürokratie kann somit beschleunigt werden.
Das klingt verlockend. Das aus der Berlin-Perspektive gesprochen mal ganz besonders.
Ja. Ein Beispiel, wie KI unterstützen kann, würde ich jetzt mal eins aus Estland nehmen. Ein aktuelles, sehr schönes Beispiel. Hier hat Nordhall zusammen mit der Universität Tartu in Estland ein Instrument zur Entscheidungsfindung entwickelt, welches in der Arbeitslosenversicherung dort eingesetzt wird. Und zwar ist das ein Tool, wir nennen das Ott, das ist auch ein estländischer Vorname übrigens. Ott wurde 2020 in Estland eingeführt, als im Rahmen der Corona-Pandemie die Arbeitslosenzahlen angestiegen sind. Die Beraterinnen in der Arbeitslosenversicherung haben sehr plötzlich sehr viele mehr Anträge bekommen, mussten unzählige Informationen prüfen und analysieren und für jeden Einzelfall, für jede arbeitssuchende Person einen Aktionsplan erstellen, um eine erfolgreiche Rückkehr in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Und es war sehr zeitintensiv. um schneller handeln zu können, da auch Forschung gezeigt hat, oder wir aus der Forschung wissen, dass je länger eine Person arbeitssuchend ist, desto schwieriger ist es, sie auch in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Also es ist wirklich ein sehr zeitkritisches Thema auch. Und genau da kommt Ott ins Spiel. Ott ist eine KI basierend auf einem Random Forest Modell, die trainiert wurde auf Basis von Daten der letzten 5 Jahre von arbeitslosen Personen. Und es wurden 60 verschiedene Attribute genutzt, also verschiedene Merkmale, die zum einen personenbezogen sind, wie zum Beispiel die Ausbildung, Berufserfahrung, Anspruch auf Sozialleistung oder auch gesundheitliche Einschränkungen der Person, als auch Arbeitsmarktmerkmale, wie zum Beispiel verfügbare Stellen in der Region, wo Arbeit gesucht wird, aber auch ja, die Konkurrenz, wie viele neu gemeldete Arbeitssuchende gibt es. Und basierend auf diesem Modell wurde ein Algorithmus trainiert, der eine individuelle Wahrscheinlichkeit berechnet für jede Person, die sich arbeitslos meldet, wie die Prognose ist, wieder in eine Beschäftigung zu bekommen. Also wie groß ist deren Wahrscheinlichkeit, wieder eine Arbeit zu finden und auch wie groß ist deren Wahrscheinlichkeit, innerhalb des nächsten Jahres erneut arbeitslos zu werden.
Das ist interessant, was du sagst, weil wir in der letzten Folge, die wir vor 2 Jahren zur veröffentlichten Verwaltung hatten, auch schon so ein Fallbeispiel hatten. Und zwar ging es da auch um eine Vermittlung von Fortbildungen für Menschen, die aus dem Beruf raus sind oder vielleicht noch nicht im Beruf sind. Und da stellte sich raus, dass die KI aus den vorhandenen Daten falsche Schlüsse gezogen hat. Und zwar hat sie gesagt, Frauen, die bis zur Rente nicht durchgehend beschäftigt sind, die wollen ja gar keine Fortbildung mehr machen, weil die sind gar nicht so interessiert, jetzt intensiv zu arbeiten. Das ist natürlich völlig falsch und ist genau ein klassischer Fall von Diskriminierung, den man nicht haben möchte. Wie geht ihr mit so einer Fragestellung oder so einem Bias, wie man es ja auch nennt, bei euch um? Und was habt ihr da für Gegengifte gefunden?
Das Modell, was hier verwendet wurde, war ein Random Forest. Und Random Forest zählt in den Bereich der Explainable AI. Was ich besonders wichtig finde, dass in Fällen, wo Diskriminierung potenziell stattfinden kann, dass man Modelle anwendet, die nachvollziehbar ist, wie es ein Random Forest zum Beispiel ist.
Super, klingt super spannend. Sag mir mal bitte kurz, weil das wissen vielleicht noch nicht alle, was ist Explainable AI? Was ist damit gemeint, Explainable AI?
Als Explainable AI wird AI verstanden, die transparent, sicher und nachvollziehbar ist für die Betroffenen. Das heißt, es muss klar sein, wie das Modell bestimmte Entscheidungen trifft. Ein Gegenbeispiel sind zum Beispiel sogenannte Blackbox-Modelle, wo nicht klar ist, wie am Ende Entscheidungen getroffen werden. Dazu gehören Deep Learning Modelle oder neuronale Netze zum Beispiel. Aber auch zum Beispiel ChatGPT ist nicht immer unbedingt nachvollziehbar, wie dort der Satz genau entstanden wird und ChatGPT fängt an zu halluzinieren zum Beispiel und denkt sich neue Tatsachen dazu aus. Das fällt nicht im Bereich der Explainable AI, wie zum Beispiel ein Random Forest Modell.
Okay, und Random Forest ist einfach, das nehmen wir mal so hin, das heißt eben so, hat einen interessanten Namen und das nutzt ihr eben, weil das liefert das mit. Also da kann dann auch die Verwaltung nachvollziehen, wie so eine Entscheidung getroffen wurde, könnt ihr das nur als technische Experten dann?
Jein, ein klares Jein. Ein Random Forest ist ein Forest-Wald aus verschiedenen einzelnen Entscheidungsbäumen. Und jeder Entscheidungsbaum ist an sich nachvollziehbar, wie man zu dieser Entscheidung gekommen ist. Entscheidungsbäume werden genutzt für klassische Klassifikations- oder Regressionsprobleme. Und ein Entscheidungsbaum zerlegt Eingabedaten in eine Reihe von Bedingungen, die einer Baumstruktur ähneln. Ein einfaches Beispiel wäre zum Beispiel, brauche ich heute einen Regenschirm? Ein Entscheidungsbaum hilft mir dabei, diese Entscheidung zu treffen, indem es einfache Fragen nacheinander stellt. Zum Beispiel wäre die erste Frage, regnet es gerade? Ja oder nein? Die Antwort ist nein, dann ist die Frage zum Beispiel die nächste, ist heute Regen vorhergesagt? Ein Entscheidungsbaum berücksichtigt dabei verschiedene Datenpunkte, um diese Entscheidung zu treffen. In unserem Beispiel wäre es zum Beispiel das aktuelle Wetter, die Wettervorhersage, Temperatur oder Windgeschwindigkeit. Und ja, ein Rainbow macht halt eine Vielzahl solcher Entscheidungen und umfasst diese Bäume am Ende zusammen zu einem Random Forest, um eine finale Vorhersage zu treffen. Und das ist dann wiederum ein Random Forest. Und wichtig ist auch bei einem Random Forest, dass man dort eine sogenannte Feature Importance schätzen oder berechnen kann. Und zwar ist das die Wichtigkeit der Merkmale. Ich habe ja gerade schon gesagt, es wurden 60 Attribute verwendet in dem genannten Beispiel. Und wir können uns jetzt anschauen im Nachhinein und berechnen, welches Merkmal war wie wichtig in der Entscheidungsfindung. Und da lässt sich dementsprechend dann auch entgegenwirken, wenn einige Merkmale unterschiedlich bewertet werden. Und ja.
Ich knüpfe da nochmal an. Wir haben jetzt, sind jetzt eigentlich schon direkt zu den Herausforderungen gesprungen. Und es ist ja klar, die gibt es, sonst hätten wir ja, sonst wäre die Welt schon besser. Es gilt, Herausforderungen zu meistern. Und eine davon ist eben der Datenzugang. Ohne Daten können wir keine gute KI bauen. Jetzt ist das bei der Verwaltung natürlich besonders heikel. Gerade wenn wir über die Integration und Harmonisierung sprechen, über verschiedene Abteilungen und Institutionen hinweg. Denn häufig macht es ja erst Sinn, wenn irgendwie die Daten auch fließen dürfen. Wie geht ihr mit diesem Problem um?
Ja, ein Problem, das wir häufig sehen, wenn es darum geht, okay, wir möchten gerne KI implementieren. Alle haben große Erwartungen, aber dann stellen wir fest, okay, die Daten geben es eigentlich gar nicht her, weil eine KI kann am Ende nur so gut sein wie die Daten, mit denen sie trainiert wurde. Häufig sehen wir, dass eine Strategie fehlt, eine Datenstrategie. Wie gehen wir mit Daten um? Wie können wir diese koordiniert erfassen? Wie sehen die Verarbeitungsprozesse von Daten aus, auch um die Datenqualität sicherzustellen? Und dort fangen wir an. Wir fangen meistens im Kleinen an, schauen uns einen Fachbereich an, einen Verwaltungsbereich und schauen dann, okay, wie sehen die Daten hier aus, wie sind die aufgebaut, wie können wir diese verbessern und nutzen, um zugänglich zu machen für eine KI.
Glaubst du, dass es ausreicht, wenn man jetzt nur in eine Abteilung reinschaut, oder ist es nicht noch wichtiger, über die Abteilung hinweg zu vernetzen?
Wir treffen häufig noch auf Datensilos in den Abteilungen, dass wirklich noch nicht über die Abteilung hinaus gedacht wird. Und ich finde es sehr spannend, wenn man die Sache etwas größer betrachtet, raus aus den Abteilungen, weil der Gesamtwert und Mehrwert von den Daten kommt meiner Meinung nach erst, wenn man verschiedene Abteilungen miteinander vernetzt. Und das fehlt häufig noch.
Also wenn man so ein bisschen über Nortal und den Ansatz, den ihr verfolgt, liest, dann kommen da Begriffe auf wie seamless, das heißt also reibungslos, nahtlos im Übergang, aber auch der Begriff Datenkultur. Vielleicht möchtest du die beiden Begriffe mal erläutern und was ihr darunter versteht.
Ja, gerne. Es ist eine Sache, eine KI zu implementieren, aber es ist sehr wichtig, diese nutzbar zu machen und eine entsprechende Datenkultur zu integrieren. Dies ist wichtig aus verschiedenen Perspektiven. Zum einen, weil die Daten, die für die KI wichtig sind, müssen gepflegt werden und die Qualität der Daten ist wichtig für die Qualität der KI und hierfür sind die Mitarbeitenden selber verantwortlich. Sie generieren diese Daten und ihnen muss bewusst sein, dass die Datenqualität wichtig ist für die KI, die sie ebenfalls verwenden. Und wir stellen auch fest, dass KI nicht verwendet wird oder wir schöne Tools implementieren können, aber sie nicht verwendet werden, wenn sie nicht greifbar gemacht werden und der Mehrwert ganz klar ist in der Nutzung. Und dies muss durch entsprechende Schulung passieren, da sonst häufig dazu noch geneigt wird, wieder der alte Weg zu gehen, der vielleicht nicht ganz so effizient ist. Man ruft aber eher eine Person an und fragt nach, anstatt selber das neue Tool zu verwenden. Und ja, dafür bedarf es entsprechender Schulung und einer gewissen Kultur.
Aber das klingt jetzt so, okay, jetzt muss ich auch noch Schulungen machen, da kommt ja schon wieder eine Komplexitätsschicht drauf, ehe ich das dann mal wirklich bei mir in meiner Kommune zum Einsatz bringen kann. Ist es so, dass dann eigentlich wirklich auch nur die großen Kommunen in der Lage sein werden, KI-Systeme zu implementieren, also die auch konkurrieren können vielleicht mit größeren Städten oder sogar Ländern, oder geht das auch im Kleinen?
Nein, das ist total anwendungsfallspezifisch und die Anwendungsfälle mögen sich unterscheiden zwischen großen und kleinen Kommunen, aber überall kann KI sinnvoll genutzt werden. Und ja, es bedarf Schulung und einem gewissen Change Management, aber ich glaube gerade, dass so im Großen und als im Kleinen Erfolgsbeispiele notwendig sind und Best Practices. Und wenn man da mal in die Nachbarkommune schaut und sieht, die machen das so und so, die haben die tolle KI implementiert, ich möchte sie auch nutzen. Wir brauchen sogenannte Leuchtturmprojekte, die KI sichtbar machen und das Thema vorantreiben.
Jetzt ist es ja nicht ohne Grund, dass ihr aus Estland nach Deutschland geht, weil ihr seid ein Unternehmen, ihr wollt wachsen, ihr wollt eure Ideen auch skalieren. Und ich frage mich jetzt, ist das wirklich möglich? Kann man sagen, die Lösung, die in Estland funktioniert, funktioniert auch in Deutschland? Oder die Lösung, die dann vielleicht in Köln funktioniert, die funktioniert auch in Hamburg oder eben in diesen kleineren Orten und Kommunen?
Ja, wir haben in Deutschland ein föderales System, was wir in anderen Ländern nicht so haben, was auf der einen Seite Chance ist, im Bereich KI eher allerdings eine Herausforderung, weil wir sehr heterogene IT-Infrastrukturen haben und viele Systeme nicht interoperabel sind. Was wir gerade erleben im Bereich Smart Cities zum Beispiel ist aber, wenn es darum geht, verschiedene Städte zu vernetzen und erstmal die Stadt innerhalb zu vernetzen, dass bereits mitgedacht wird, mit Nachbarkommunen auch gesprochen wird. Wie macht ihr die Ansätze? Wie können wir uns untereinander auch vernetzen und die Daten zwischen Kommunen teilen? Da ist gerade viel in Bewegung in Deutschland. Der Föderalismus macht es allerdings ein bisschen schwieriger und man muss mehr in Austausch treten und es muss mehr miteinander geredet werden, weil wir eben keine einheitlichen Standards haben.
Also das heißt, man denkt erstmal, es sind vielleicht die technischen Systeme, die da nicht kompatibel sind und die Hürde darstellen, aber es sind eigentlich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, die nicht vereinheitlicht sind und euch dann Probleme machen, die Lösung zu skalieren?
Nein, ich würde sagen, der rechtliche Rahmen ist überall einheitlich. Es sind mehr die verschiedenen Umsetzungsoptionen. Es gibt zwar eine Richtlinie, aber diese wird halt überall unterschiedlich umgesetzt und es gibt eine Vielzahl an Herstellern und unterschiedlichen Systemen, für die sich entschieden wird und das kann halt auf lokaler Ebene stattfinden.
Okay. Und heißt das, ihr seid dann auch als Unternehmen eher daran interessiert, dass die Standards offener werden? Oder ich sage jetzt mal so böse, ist es für euch nicht eigentlich viel attraktiver, wenn ihr im Prinzip mit eurem erfolgreichen Produkt dann auch das Feld sozusagen dominieren könnt? Wäre auch ein Ansatz.
Ich würde sagen, es gibt nicht das eine erfolgreiche Produkt, sondern es geht wirklich darum, bei jeder Kommune, bei jedem Kunden hinzuschauen, was ist für sie die perfekte Lösung. Es gibt in jeder Kommune schon bestehende Strukturen, die genutzt werden sollen und aufbereitet werden sollen und zugänglich gemacht werden. Und ja, für jede Kommune gibt es eine andere individuelle Lösung. Und ich glaube jetzt, die Strukturen, die wir schon haben, das ist nicht möglich zu sagen, okay, wir machen jetzt Tabula Rasa und bauen komplett neu auf. Es wird auf vorhandene Strukturen angesetzt und aufgebaut. Und ja, diese gibt es vielleicht, diese Strukturen zum gewissen Grad zu standardisieren und ja, nutzbar zu machen, dass man sich besser vernetzen kann mit Nachbarkommunen und so weiter.
Jetzt habe ich auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es ja häufig auch daran scheitert, dass die Kompetenzen in der Verwaltung einfach nicht da sind. Das heißt, es geht darum, jetzt hier hochkomplexe technische Systeme auszuwählen auch und zu vergeben. Wie wird denn da der Kompetenzaufbau, wie findet der Kompetenzaufbau statt? Engagiert ihr euch da auch in dem Bereich?
Ja. Was ich spannend finde, ist, dass ab 2025 im Rahmen des EU-II-Acts zum Beispiel auch Weiterbildung im Bereich der KI Pflicht werden, wenn man sie einsetzt, muss eine Kommune, Unternehmen, wer auch immer nachweisen, dass sie ihre Mitarbeitenden entsprechend geschult haben. Und generell ist ein umfassendes Change Management sehr wichtig, um diesen digitalen Wandel vollziehen zu können. Und hierzu gehören Schulung und Weiterbildung. Das hört sich jetzt immer relativ trocken an, aber ich glaube, das kann man auch sehr schön gestalten, indem man die Vorteile von KI aufzeigt in der Nutzung, dass sie den Arbeitsalltag im Endeffekt vereinfacht und nicht komplizierter macht. Es ist aber sehr wichtig, dass im Umgang damit, es muss klare Richtlinien geben, was kann die KI, wo können Fehler entstehen und wenn Fehler auftreten, wie geht man damit um? Wem muss man sie melden? Und so weiter. Also dafür bedarf es einen genauen Plan.
Ja, das klingt doch nach einem guten Auftrag auch für den KI-Campus. Den höre ich da klar raus. Wir müssen also noch mehr Kompetenzen aufbauen. Wir sind auch dabei und bringen jetzt demnächst einen Kurs raus, einen neuen Kurs zum Thema KI in der öffentlichen Verwaltung. Da seid ihr auch mit von der Partie. Deswegen ist das auch besonders schön, dass wir hier das Gespräch führen können. Wir werden in den Shownotes auf diesen Kurs verweisen. Und mir bleibt jetzt eigentlich an der Stelle nur noch mal zu sagen, vielen Dank für deinen Beitrag. Wir wünschen euch viel Erfolg bei euren Projekten und gucken uns das gerne auch weiterhin an, weil diese Best Practice für uns einfach das sind, was die ganze Geschichte lebendig und nachvollziehbar macht.
Ja, vielen Dank, hat mich gefreut.